Was für ein Held. Als jüngster von seinen ganzen Brüdern hat er sie alle überholt. Und dann, als dieser große Kampf stattfand, wo alle Angst hatten, da geht er einfach hin. Hat seine 5 Kieselsteine in der Tasche, seine Schleuder in der Hand und ihm gegenüber einen Mann, der den alle für einen Riesen hielten, mit seinem Panzer und seinem Schwert und einem Mann, der sein Schild vor ihm hertrug. Er hat keine Angst. Was für ein Held. Einer, der Kriege führen kann. Über ihn haben sie Lieder gesungen. Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Was für ein Held, ein großer König, der das Reich eint, der die schlimmsten Feinde des Volkes Gottes endlich vernichtend schlägt. Die Philister seit 300 Jahren bedrängen sie Israel. David schlägt sie vernichtend. Was für ein Held, der die große Stadt Jerusalem erobert. Davidstadt, so heißt sie bis heute. Was für ein Held, der die Lade Gottes, das Heiligtum nach Jerusalem holt und sogar den Tempelbau vorbereitet. Was für ein verbrecherischer Versager, dieser David, der als Bandenführer die schlimmsten und dunkelsten Elemente um sich schart, der ein Heerführer bei den ärgsten Feinden des Volkes Gottes, bei den Philistern wird und am Ende sogar gegen sein eigenes Volk kämpfen soll. Was für ein Versager, der auch nicht davor zurückschreckt, Ehebruch und Mord in einer Tour zu begehen. Was für ein Versager, der nicht mal seine Familie im Griff hat. Sein Sohn, der gegen ihn rebelliert. Und er kriegt's irgendwie nicht hin, da vernünftig eine rote Linie zu ziehen. Was für ein Versager, der die politischen Morde seines Heerführers Joab gutheißt oder deckt. Was für ein Versager, der sein ganzes politisches Erbe am Ende vernichtet. David, 2 Geschichten, die man über ihn erzählen kann. Wir haben über ihn viel gehört in den vergangenen Wochen. Viele Dinge, die man so von ihm weiß. Wir haben gehört von David und Goliath, von der Freundschaft zwischen David und Jonathan, von der Feindschaft mit Saul. Und wir haben gehört von dem Ehebruch und Mord, David und Bathseba, die Versuchung. Und wir haben uns mit ihm auseinandergesetzt. Über Wochen. Und geguckt, wo finden wir uns selbst in der Geschichte. Wenn man diese Geschichte von David und Bathseba nicht in der Bibel überliefert hätte, würde der politischen Geschichte des Königs David nichts fehlen. Er ist der Held, der größte König, der, an dem sich alle seine Nachfolger messen lassen müssen. Und doch würde Entscheidendes fehlen. Denn die ganze Frage der Beziehung von Gott und David würde fehlen. David, der Prototyp für den Menschen, der mit Gott lebt, mit Brutto, mit allen guten und allen schlechten Seiten. Wir Menschen sind ambivalent. So beschreibt es schon die Bibel. Auf den ersten Seiten wird davon geschrieben, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Dazu geschaffen, um die Schöpfung Gottes zu bebauen und zu bewahren, als Stellvertreter des Schöpfers auf diesem Planeten. Größer kann man gar nicht vom Menschen sprechen. Und auf der anderen Seite, wenige Seiten später, in derselben Bibel, wird der Mensch beschrieben in seiner Abkehr von Gott als einer, der in seinem Handeln und Denken böse ist von Jugend auf. Und ich finde mich selbst in dieser Geschichte wieder. Ich bin so. Ich kann Spuren von Gottes Herrlichkeit in meinem Leben erkennen, und ich kann manche Abgründe manchmal erschreckend gut wahrnehmen. Alexander Solzhenitsyn, der über die Gulags von Stalin geschrieben hat wie kein anderer und darin erstaunlich scharf Menschen porträtiert, der hat gesagt, wenn es doch einfach nur böse Menschen gäbe, die irgendwo hinterhältig böse Taten vollbringen und es genügte, sie von uns anderen zu trennen. Doch die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft mitten durch das Herz eines jeden menschlichen Wesens. Wenn wir uns heute über die Frage von David und Gott, wenn wir darüber nachdenken, dann steht uns genau das vor Augen.
dass wir selbst nicht viel anders sind. Über uns können wir eine Heldengeschichte erzählen und über uns können wir eine Versagensgeschichte, eine verbrecherische Geschichte erzählen. Das ist Teil der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Hans-Joachim Eckstein, Neutestamenter aus Tübingen, einer meiner theologischen Lehrer, hat es einmal die Heilsgeschichte Gottes in 4 Stationen auf den Punkt gebracht. Ich habe das hier schon mal vorgetragen, aber weil es so gut ist, habe ich es euch nochmal mitgebracht. 3 lateinische Begriffe, mit denen er die 4 Stationen von Gottes Geschichte mit uns Menschen darstellt. Man muss nicht viel Latein können, um das zu verstehen. Er hat das aufgeschrieben in seinem faszinierenden Buch mit kleinen, anschaulichen Texten, Ich habe meine Mitte in dir. Da hat er als einen lateinischen Begriff posse, können, in der Lage sein, vermögen, und peccare, sündigen, Fehler machen. Und nun, das kleine Wort nicht. Die erste Station, posse peccare. Der Mensch als Geschöpf Gottes, ganz am Anfang, ist er dazu bestimmt, dass er als persönlich verantwortliches Gegenüber zu Gott ist. Er ist dazu da, nicht als Marionette Gottes Willen zu vollbringen, sondern als echtes Gegenüber Entscheidungen treffen zu können. Inklusive der Entscheidung, der Möglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden. Eckstein sagt, der Mensch ist keineswegs als Sünder geschaffen. Und schon gar nicht zur Sünde. Aber er ist mit der Möglichkeit zu sündigen geschaffen. Und dann in der 2. Stufe, non posse non peccare, eine doppelte Verneinung, die bedeutet, dass man nicht anders kann, als zu sündigen, beschreibt die Bibel auch auf den ersten Seiten im sogenannten Sündenfall genau das, dass der Mensch diese Möglichkeit wahrgenommen hat. Sich von Gott zu verabschieden, um selbst Herr in seinem Leben sein zu können. Durch seinen Ungehorsam lebt der Mensch in Trennung von Gott. Er kann nicht anders, als zu sündigen, weil die Beziehung zu dem, der das Leben erschaffen hat, nicht mehr stimmt und deswegen auch der Bezug zu den Regeln, denen die uns gut tun, damit das Leben gelingt, nicht mehr da ist. Und dann kommt Eckstein zur 3. Stufe, das posse non peccare, die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Der Mensch in Christus, das Neue Testament weist uns genau darauf hin. Durch die Erlösung in Christus haben wir auf einmal die Möglichkeit, als Glaubende neu unsere Beziehung zum Schöpfer zu erneuern und dadurch nicht sündigen zu müssen. Und die 4. Stufe dann, das non posse peccare, das nicht mehr sündigen können, das ist der Zustand, auf den wir erst in der Vollendung in der neuen Welt Gottes zugehen. Wenn Christus wiederkommt, werden wir ungebrochen mit Christus zusammenleben können. Dazu noch einmal Eckstein, denn wenn Christus seine Herrschaft endgültig gegen die Sünde und den Tod als die letzten Feinde Gottes durchsetzen wird, dann wird es alles das nicht mehr geben, was durch die Sünde der Menschen an Schuld und Schaden in der Schöpfung Gottes gekommen ist. Dann werden wir Gott sehen, wie er ist, und in Anbetracht seiner Liebe und Herrlichkeit nie mehr sündigen wollen. 4 Stufen, die Eckstein hier beschreibt. Die eine Stufe, Gott und Mensch zusammen in enger Verbindung. Die 2. Stufe, der Mensch, der sich von Gott trennt, weil er selbst Herr seines Lebens sein will. Und dann merkt, dass das Leben durch Mord und Totschlag und andere Dinge mehr auf dieser Welt zum Fluch zu werden droht. Und in all seinem Bestreben, wieder die Stufen Gottes hochzuklettern, durch gute Werke, durch Halten der Gebote und anderes, kommt er doch kein Stückchen näher. Es ist ein kategorialer Unterschied zwischen Gott und Menschen. Aber Gott lässt es nicht dabei, sondern er kommt selbst auf unsere Ebene, in Christus. Er wird Mensch. Er wird in seiner Hingabe, gibt er den Himmel auf, um uns neu zu begegnen, um neu mit uns zu leben, um dann am Ende in der Vollendung Gottes wieder in seiner Gegenwart vollendet zu sein, als die, die gar nicht mehr sündigen wollen. Was für eine schöne Welt muss das einmal werden. Sünde, wird hier deutlich, ist also nicht ein moralisches Problem, dass wir durch irgendwie besser werden und harte Arbeit irgendwann in den Griff kriegen, sondern Sünde ist ein grundsätzliches Problem. Das finde ich eine wichtige Vorbemerkung, wenn wir uns jetzt den Psalm 32 angucken. Ich habe mal versucht, alles auf eine Folie zu kriegen. Das macht es etwas kleiner, aber es macht insgesamt die Struktur klarer. Ich lese es auch vor für die, die hinten sitzen und ihre Brille vergessen haben. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Und nun spricht Gott: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage, aber wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Jauchzet, alle ihr Frommen. Ein Psalm, der in seiner Struktur deutlich macht, wo Gott mit uns hin will. Dass alles aus dem Weg geräumt werden muss, nach rechts und links, damit am Ende unsere Beziehung vor Gott klar ist. Die Verse 8 und 9, so etwas wie der Mittelpunkt in diesem Psalm. Ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Darum geht es. Ich möchte in kleinen, kurzen Schritten mit uns durch diesen Psalm durchgehen. Abschnittweise. Schwamm drüber, hängender Kopf, behütet und aufrechter Gang. Darum geht es in diesem Psalm. Zunächst die ersten beiden Verse. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Ganz am Anfang eine Seligpreisung. Wohl dem. Selig ist. Aber was für eine? Es geht nicht darum, dass hier stehen würde, selig, wohl dem, der schuldlos geblieben ist. Wohl dem, der eine weiße Weste hat. Nein, darum geht es nicht, sondern dem die Sünden vergeben sind. Als ginge David hier selbstverständlich davon aus, dass Schuld entsteht. Und dass es nicht darum geht, sie zu vermeiden, sondern darum geht, sie vor Gott zu bringen. Wir bleiben in dieser Welt. Und wie sich zu Hause der Staub auf alle Regale und allen Boden legt, so bleiben wir in dieser Welt darauf angewiesen, auch unseren Schmutz immer wieder vor Gott zu bringen, uns heilen zu lassen, Schritt für Schritt. Mit dem kleinen Unterschied, dass der Staub in unserem Leben auch weniger werden kann und irgendwann mal gar nicht mehr da sein wird. Sünde ist Teil unseres Lebens und sie bleibt Teil unseres Lebens. Und ich finde es hier erstaunlich, wie stark hier von Sünde, Schuld, Übertretung die Rede ist. Sünde, Schuld, Übertretung. Schwamm drüber. Manchmal wird das ja Christen nachgesagt. Naja, typisch die Frommen, die wieder von der Sünde reden. Hier ist ziemlich oft von der Sünde die Rede. Sünde als etwas, was unser Leben zerstört. Es geht nicht um Moral. Es geht nicht um das schlechte Gewissen. Wir reden von Sünde, weil sie Teil unseres Lebens ist, weil wir sie nicht leugnen können und brauchen. Sünde sozusagen etwas, was Tatsache in unserem Leben ist. Die giftigen, bösen Gedanken, die mich selbst zerfressen. das Gift, das Reden hinter dem Rücken, das die Gemeinschaft zerfrisst. Neid und Habsucht und Vergleichen, das Beziehungen zerfrisst. Wir reden von Sünde, weil wir eine Antwort auf dieses Problem haben. Wenn ich ohne Gott lebe, wenn ich keine Vergebung kenne, dann muss ich Sünde totschweigen. Dann muss ich die dunklen Stellen in meinem Leben möglichst fein übertünchen und eine weiße Weste vorzeigen. Leugnen, verdrängen, rechtfertigen sind dann die Stichworte, die über meinem Leben stehen müssen. Hier wird deutlich, David macht uns deutlich, der Schuld in seinem Leben mehr als gut kennt, dass bei Schuld gilt, Reden ist Gold, Schweigen macht krank. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, von Krankheit zerfressen. Mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Es gibt zwei Sätze, die mir in der Vorbereitung gekommen sind, die ich sehr treffend finde. Der eine, wo ich keinen Autor zu habe, und der andere von Dietrich Bonhoeffer. Vergebung ist der Schlüssel, um dem Teufel die Tür zu verschließen. Dort, wo ich Dinge vor Gott aussprechen kann, da bin ich nicht mehr damit allein. Und da hat der Teufel keine Macht mehr über mich. Und von Dietrich Bonhoeffer der Satz, die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Ich kenne das gut, Dinge nicht aussprechen zu wollen, mit mir selbst ausmachen zu wollen, weil sie doch so dreckig, so unheilig sind. David macht deutlich, dass das in seinem Leben nicht gut getan hat, sondern dass das Einzige, was gut tut, das Reden mit Gott darüber ist. Vers 5, der hängende Kopf. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld, verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Wörtlich, da befreist du mich von der Schuld meiner Sünde. Beichte ist Anbetung, weil Beichte bedeutet, ich lasse Gott Gott sein und ich sage, du bist Gott und ich bin es nicht. Auf das Bekenntnis der Sünde, auf mein Eingeständnis, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Schuld auf mich geladen, gibt es nur eine Antwort, die Vergebung. Jesus spricht von Sünde, um zu vergeben. Und bei Jesus wird deutlich im Neuen Testament, es ist nie zu spät, es ist keine Sünde zu groß. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, es ehrlich vor Gott auszusprechen und ihm nicht zu verheimlichen, ihm nicht zu leugnen, nichts zu verdrängen und mich nicht selbst zu rechtfertigen. Und dann ist dieser Psalm 32 so etwas Ähnliches wie ein sozusagen vorausschauend prophetisch ein Blick auf das Kreuz. In Jesus, dem, der zu uns runtergekommen ist, der Gott, der die Brücke wiederherstellt, die wir selbst abgebrochen haben. Da wird Vergebung möglich und Realität, fleischgewordene Barmherzigkeit Gottes. Sünden haben Auswirkungen. Das sehen wir auch im Leben von David. Uriah ist tot, der Mann von Bathseba, und Bathseba ist schwanger. Und wenn man sich die nächsten Kapitel durchliest, wird das sehr stark deutlich, wie die Auswirkungen der Sünde, trotz aller Vergebung, das, was zwischen Menschen hier schiefgelaufen ist, auch Tatsachenauswirkungen im Leben von David haben. Nachzulesen in 2. Samuel 12, 13, 14. Auch wenn Sünden von Gott vergeben sind, muss ich mich mit dem Schaden auseinandersetzen. Und der von mir zu Schaden gekommene kann mir womöglich nicht so einfach vergeben. Manchmal ist die Vergebung zwischen Menschen ein letzter Schritt nach einem langen, schweren, mühsamen Weg. Nach einer tiefsitzenden Kränkung, nach nicht erfahrener Annahme oder nach einem lange zurückliegenden Missbrauch. Lasst euch nicht einreden, bloß schnell vergeben, damit Gras drüber wachsen kann oder ihr heil werden könnt. Nein, das ist meistens eher eine Pseudolösung bei tiefsitzenden Persönlichkeitsverletzungen. Lasst den Zorn zu, auch gesteht euch den Schmerz ein und kommt auch zur Annahme der Unversöhnlichkeiten in eurem Leben. Es braucht Zeit, um dann sagen zu können, ich bin verletzt, aber ich gehe meinen Weg weiter und das mit Gott. Und irgendwann Selbst wenn der, der mir Schmerz zugefügt hat, mich gar nicht um Vergebung bittet, kann ich vielleicht dazu kommen. Dank Jesus, dass ich von mir aus vergeben kann, weil ich realisiere, dass ich der bin, der die Last trägt, wenn ich nachtragend bin. Und dann darf ich Jesus, meinem Heiland, meinen Weg anbefehlen und dann darf ich den anderen Gott anbefehlen, in dem Wissen, dass er mit Gott seinen Weg geht. Nelson Mandela hat das an einer Stelle einmal deutlich, faszinierend deutlich gemacht. Nach 27 Jahren Gefängnis im Südafrika der Apartheid hat er gesagt, Sie haben mir alles genommen. Sie haben mir die besten Jahre meines Lebens genommen. Sie haben mich körperlich und seelisch missbraucht. Sie haben mir alles genommen außer meiner Seele und meinem Herzen. Beides würde ich verlieren, wenn ich mich rächen wollte. Was für eine Kraft hat der Glaube und hat die Vergebung. Vers 6 und 7, behütet. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Die Bilder von Wasser, von den Fluten, die bis an den Hals reichen, und von dem Schirm, eigentlich müsste man eher übersetzen, von der Arche, von dem Zufluchtsort in den Wasserfluten. Angst ist die Enge, im Hebräischen die Kehle, die eng wird, die mir zugeschnürt wird. Das ist die Angst. Und der Mittelpunkt dieses Psalms, Verse 8 und 9. Gott redet. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, deren Übermut nur durch Zaum und Zügel zu bändigen ist, könnte man anders übersetzen. Nach der Vergebung folgt Gottes Wegweisung. Da will Gott mit uns hin. Jesus spricht nicht von Sünde, um den Menschen klein zu machen und runterzudrücken, sondern Jesus spricht von Sünde, um die Sünde zu vergeben und den Menschen groß zu machen, wieder als Gegenüber Gottes dastehen zu haben. Ich lasse dich nicht aus den Augen, übersetzt Roland in seiner Übersetzung an dieser Stelle. So ist Gott. Er lässt uns nicht aus den Augen. Er bleibt uns nahe. In seiner Barmherzigkeit geht er uns nach. Die letzten beiden Verse. Der Gottlose hat viel Plage, aber wer auf den Herrn hofft, der wird die Güte umfangen, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt, alle ihr Frommen. Das steht am Ende. Am Ende der Vergebung steht die Freude. Die Freude über die Vergebung und über den Neuanfang. Am Anfang die Seligpreisung und am Ende die Freude. Aus der Enge des Herzens, aus der Angst des Herzens, wird die Weite des Herzens im Blick auf Gott, die Freude. Freude, das ist die Überschrift über diesen Psalm in der neuen Luther-Übersetzung, die Freude der Buße. Die Freude darüber, dass Gott immer noch mit uns unterwegs ist. Über Jesus heißt es von Johannes dem Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Immer wenn ich ein Kreuz sehe, freue ich mich darüber. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So formuliert es Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4. Kennt ihr den Unterschied zwischen Saul und David? Saul, der erste König Israels, den Gott verworfen hat, und David, der eigentlich nicht weniger Dreck am Stecken hatte als Saul, aber mit dem doch Gott weiter seinen Weg gegangen ist. Der Unterschied ist, dass Saul konfrontiert mit seinen Fehlern Ausreden, Ausflüchte gefunden hat. Leugnen, verdrängen, rechtfertigen. Nachzulesen in 1. Samuel 15. Und David, der konfrontiert mit seinem Ehebruch und seinem Mord und seinen 4 Geboten Gottes, die er in einer Tat verletzt hat, nicht anders kann, als Nathan gegenüber zu sagen, ich habe gesündigt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Das ist der Unterschied. Das Schlimme an der Sünde ist nicht die Sünde. Das Schlimme an der Sünde ist, dass wir mit ihr allein bleiben wollen, dass wir sie nicht vor Gott bringen, dass wir sie leugnen. Beim Kreuz geht es nicht um unser schlechtes Gewissen, nicht darum, dass Gott uns klein machen will. Beim Kreuz geht es nicht um Tod und Blut. Beim Kreuz geht es um Versöhnung, um Neuanfang, um die Freude. Kreuz, das ist das Zeichen der Suchbewegung Gottes zu uns Menschen, dass wir wieder mit Gott in Gemeinschaft leben können. Beim Kreuz geht es um Gottes Auftrag an uns, zu bebauen und zu bewahren, als Lichter der Hoffnung in dieser Welt zu leben, als Botschafter an Christi Stadt, Menschen einzuladen zur Versöhnung mit Gott und zur Versöhnung mit Menschen. Gott, geht es um uns und geht es um die ganze Welt. Amen.